Hallo allerseits, schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Mein Name ist Can, für die, die mich noch nicht kennen. Ich darf heute zu euch predigen. Und wie Florian ja gesagt hat, gehen wir in diesem Monat nochmal durch diese Predigtenreihe Metanoia, die wir eigentlich schon im letzten Jahr mal begonnen hatten und zwischendurch hatten wir auch ein paar andere Themen. Ja, und wir wollen dieses Thema in diesem Monat abschließen, obwohl man dieses Thema als Christ nie so richtig abschließen kann, oder? Ja, dieses Thema wird uns unser ganzes Leben lang begleiten, ja, weil wir als Christen natürlich trotzdem auch noch weltlich geprägt sind und leider immer wieder auch sündigen, auch wenn wir es gar nicht wollen. Und deshalb müssen wir uns als Christen immer wieder erneuern, ja, unser Denken und Handeln auch immer wieder hinterfragen und im Glauben dann nach vorne schauen. Und das Gute ist, dass Gott in diesem Prozess der Erneuerung uns auch Jesus immer ähnlicher werden lässt. Ja? Das ist sehr ermutigend. Und das gilt für uns individuell, aber auch als Bibelkreise und letzten Endes als ganze Gemeinde. Und wir können auch so dankbar sein, dass Gott mit uns gnädig ist und geduldig und dass er ja, uns auch die Zeit gibt, durch diese Prozesse zu gehen, ja, durch diese Phasen zu gehen, in der wir erneuert werden. Ja, und letzten Endes ist er auch er derjenige, der uns durch diese Phasen durchleitet. Am letzten Sonntag haben wir im Bibelkreis-Leitertreffen darüber geredet, wie wichtig es ist, im Glauben nach vorn zu schauen und auch die eigenen Gedanken immer wieder mit den Gedanken Gottes abzugleichen. Und jetzt können wir die Zeit dafür nutzen, um uns auch in unseren Bibelkreisen zu erneuern und neu auszurichten, sodass wir dann alle gemeinsam mit Glauben ins neue Jahr starten können. Im Epheser 4, 23 hatte Paulus die Christen in Ephesus daran erinnert, was ihnen ursprünglich beigebracht wurde. Er schrieb, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Und genauso wie die Epheser damals wurden auch wir während unserer Bekehrung gelehrt, uns beständig erneuern zu lassen. Und Gott einfach auch viel Raum zu geben in diesem ganzen Prozess, ja. Also wir, und ich finde es auch spannend, dass hier steht, erneuern zu lassen. Also wir erneuern uns nicht selber, sondern wir lassen uns von Gott erneuern. Und das Ergebnis dieser beständigen Erneuerung sind dann Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und auch wenn der Prozess manchmal sehr ermüdend sein kann und uns auch emotional und körperlich viel abverlangt, so werden wir doch von innen her Tag für Tag erneuert. Und das ist sehr ermutigend. Das hat zum Beispiel auch Paulus der Gemeinde in Korinth geschrieben, im 2. Korinther 4, 16 bis 18. Da steht, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was wir jetzt noch nicht sehen und was noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Unser innerer Mensch, steht hier, wird Tag für Tag erneuert. Und gleichzeitig gehen wir aber auch durch Herausforderungen, ja, die aber im Vergleich zu dem, was vor uns liegt, nur eine kleine Last sind, die bald wieder vergehen. Und was sollen wir deshalb tun? Wir sollen unseren Blick im Glauben ja, auf das richten, was jetzt noch unsichtbar ist, denn das Unsichtbare wird nicht vergehen, weil es ewig ist. Und der Tag wird kommen, an dem alles Sichtbare verschwinden wird. Und deshalb müssen wir unser Denken auch erneuern, damit wir Gottes Willen immer besser erkennen können, weil sein Wille vollkommen ist und uns in die Ewigkeit führt. Das hat Paulus auch der Gemeinde in Rom geschrieben. Im Römer 12, 2 schrieb er, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also seht ihr, wie sehr Paulus in seinen Briefen immer wieder diese neue Denkweise betont hat? Er hatte verstanden, wie wichtig diese beständige gedankliche Neuausrichtung ist, und zu welchen Erkenntnissen sie auch führen kann. Und das gilt genauso auch für uns heute. Und wir wollen ja auch Gott Freude bereiten. Deshalb haben wir uns ja auch alle irgendwann zu Gott bekehrt. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag meiner Taufe. Das war der 29. Juni 1999. Ich wurde in der neuen Nazarethkirche in Wedding getauft, ja, bei einer Andacht. Und als ich dann während meiner Taufe unter Wasser war, hatte ich genau einen Gedanken. Und der Gedanke war, auf nimmer Wiedersehen altes Leben. Ich wollte nichts mehr mit dem alten Leben zu tun haben und freute mich einfach nur auf das neue Leben im Reich Gottes. Und ich kam dann mit geballten Fäusten aus dem Wasser heraus und war von ganzem Herzen bereit, Jesus nachzufolgen. Von der Nachfolge handelt auch die Bibelstelle, die ich mir für meine Predigt heute herausgesucht habe, und die ist im Lukas 9. Und hier wird eine Situation beschrieben, in der Jesus sich dazu entschieden hat, nach Jerusalem zu gehen, obwohl er genau wusste, was ihn da erwarten würde, wie er in den Versen 22 und 44 auch angekündigt hat. Und ab Vers 51 lesen wir auch, wie er dann seine Reise angetreten ist, die dann ja, mindestens 6 Monate dauern sollte und dann auch in den folgenden 10 Kapiteln beschrieben wird. Und wir steigen mal ein und lesen die Verse 57 bis 62. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er beantwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Jesus hat in der Zeit seines öffentlichen Wirkens einen sehr hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Ja. Viele Menschen haben ihn direkt angesprochen, weil sie ihn nachfolgen wollten. Manche hat er auch direkt angesprochen und sie zur Nachfolge aufgerufen. Und hier im Kapitel 9 sehen wir 3 Begegnungen mit potenziellen Nachfolgern, die Jesus hatte. Und wir schauen mal, was wir von diesen 3 Begegnungen für uns lernen können, also mitnehmen können und lernen können. Und egal, ob du heute zu Gast hier bist oder Jesus schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten nachfolgst, diese 3 Begegnungen können dir helfen zu sehen, wo du gerade in deinem Glauben stehst. Und sie können dich auch motivieren, mit Glauben nach vorn zu schauen und Jesus weiter nachzufolgen. Fangen wir mit der 1. Begegnung an. In den Versen 57 und 58 sagte ein Mann zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Also Jesus hat, wie gesagt, oft solche spontanen Anfragen erhalten. Und was er dann häufig getan hat, war, genau auf das Gesagte einzugehen, wie auch bei diesem Mann hier. Der Mann war begeistert. Er war voller Euphorie, so wie auch wir manchmal so begeistert sein können. Ich kann manchmal sehr begeistert sein. Ich bin sehr begeisterungsfähig. Aber hatte der Mann auch gewusst, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen? Er wollte mit Jesus mitgehen, egal wo es hingehen würde. Vielleicht dachte er, dass die Nachfolge ihm zu mehr Ruhm und Ansehen verhelfen würden. Vielleicht war er sowas wie ein Fame-Junkie. Ja? Ich war in meiner Jugend auch so. Ich wollte gerne mit coolen Leuten abhängen. Und ich habe dann so mit relativ bekannten Leuten aus der Hip-Hop-Szene, aus der Berliner Hip-Hop-Szene abgehangen, also mit Graffiti-Writern und Breakdancern und Rappern. Und ich wollte dazugehören. Jesus hat dem Mann erstmal erklärt, welche Folgen es für ihn haben würde, wenn er mit ihm mitgehen würde. Jesus war obdachlos, ja. Er war ständig unterwegs, er lebte ein sehr simples Leben ohne häusliche und finanzielle Sicherheiten und genau das würde es bedeuten, ihm nachzufolgen. Jesus versuchte nicht, es dem Mann auszureden, sondern er war einfach nur ehrlich mit dem Mann. Er hätte seine Begeisterung auch ausnutzen können. Er hätte auch sagen können, folge mir nach und du wirst keine Probleme mehr haben. Oder folge mir nach und du wirst ein super tolles Leben haben. Aber dann wäre er nicht ehrlich gewesen. Aus dem Text geht dann nicht hervor, ob der Mann denn mit Jesus mitgegangen ist. Es sieht eher so aus, als ob er sich dann abgewandt hat. Ja, wahrscheinlich wollte er sein bequemes Leben nicht aufgeben, sondern in seinem Nest bleiben, ja, und seinen Bau nicht verlassen. Wahrscheinlich wollte er lieber in seiner Komfortzone bleiben, wie so viele Menschen in unserer Welt. Und manchmal sogar auch wir. Umdenken bedeutet deshalb auch, sich von weltlichen Sicherheiten loszusagen und zu 100% Jesus zu vertrauen, auch wenn der Weg ungewiss ist. Jesus hat seinem himmlischen Vater immer zu 100% vertraut und genau das hat er auch von seinen Nachfolgern erwartet. Und genau das kann einen wirklich geistlich gesinnten Menschen auch ansprechen. Man könnte auch denken, wow, hier ist ein Mann, der Gott in allem vertraut. Hier ist ein Mann, der ein sehr bescheidenes Leben lebt. Ich sollte ihm nachfolgen und von ihm lernen. Der Glaube ist, wie gesagt, keine Komfortzone, sondern eine Richtung nach vorn, auf Jesus zu, trotz aller Unsicherheiten. Man vertraut darauf, dass Gott einem in allem beistehen wird. Und dieses Vertrauen hat dem Mann wahrscheinlich gefehlt. Also was können wir hier aus dieser ersten Begegnung mitnehmen? Wir können mitnehmen, dass Begeisterung allein nicht ausreicht, dass Nachfolge mit der bewussten Entscheidung beginnt, Jesus an die erste Stelle zu setzen, auch wenn es herausfordernd wird, und dass Jesus genau wusste, wem er die Tür öffnet und wem nicht. Und so verfährt er mit jedem Menschen ganz individuell. Und er schaut dabei vor allem aufs Herz des Menschen. Das sehen wir auch bei der zweiten Begegnung und lesen weiter in den Versen 59 bis 60. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er beantwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Also eine Sache steht schon mal fest. Das ist keine Bibelstelle, die du auf einer Beerdigung vorlesen solltest. In dieser Situation sprach Jesus jemanden an, ja, und fordert ihm auf, ihm nachzufolgen. Also wir sehen hier einen Kontrast zu der Situation davor. Und wie reagiert dieser Mann hier? Er wollte erst noch seinen Vater begraben. Ich gehe davon aus, dass sein Vater noch gar nicht gestorben war, sondern im Sterben lag. Und der Mann erst nach Hause gehen wollte, um seinen Vater zu pflegen, bis er dann sterben würde. Und das hätte sich natürlich noch eine lange Zeit hinziehen können. Aber er musste sich hier sofort entscheiden. Er musste sich gefühlt nicht zwischen richtig und falsch entscheiden, sondern zwischen richtig und richtig. Er schwankte zwischen zwei konkurrierenden Ansprüchen, die beide richtig zu sein schienen. Er wollte Jesus nachfolgen, aber eben nicht sofort, sondern später. Und ich glaube, dass der Mann repräsentativ für so viele Menschen steht, ja, die denken, Jesus nachfolgen ist wichtig, ja, sollte ich tun, aber jetzt gibt es erstmal wichtigere Dinge. Der erste Mann davor war noch zu schnell gewesen, zu euphorisch, und dieser Mann hier war zu langsam, zu zögerlich. Und trotzdem kann der Eindruck entstehen, dass Jesus mit seinen Worten ziemlich lieblos war, oder? Lass die Toten ihre Toten begraben. Wenn dich diese Aussage von Jesus stört, dann ist das wahrscheinlich genau, was er bezwecken möchte. Er will deine Aufmerksamkeit. Und die wollte er auch von diesem Mann hier haben. Ob der Mann an einer Beerdigung teilnehmen würde oder nicht, war hier überhaupt nicht der Punkt. Ebenso wenig, ob sein Vater noch leben würde oder nicht. Jesus wollte klar machen, dass selbst extreme Umstände oder Familienverpflichtungen nicht wichtiger sein dürfen als er, weil man ihm sonst gar nicht nachfolgen kann, weil es sonst nicht funktionieren wird. Und er provozierte die Menschen oft mit seinen Aussagen. Wir alle kennen die Stelle, wo er sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, kann nicht mein Jünger sein. Umdenken bedeutet auch, sich immer wieder zu prüfen, ob Jesus immer noch an erster Stelle steht. Nur weil er mal in der Vergangenheit an erster Stelle stand, heißt es nicht, dass er immer weiter an erster Stelle stehen wird. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es hier nicht um Lieblosigkeit ging, sondern um Prioritäten. Und dass der Aufruf zur Nachfolge immer Entschiedenheit verlangt. Und Jesus hatte keine Angst davor, potenzielle Nachfolger abzuschrecken. Er war einfach immer ehrlich zu den Menschen, wollte, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen. Und hier sagt er zu dem Mann, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Und auch das finde ich so besonders. Er hat diesen Mann nicht aufgegeben, sondern ihm eine Vision mit auf den Weg mitgegeben. Und zwar einen Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden. Ja, eine viel wichtigere Aufgabe, als einen Toten zu begraben. Auch wenn es der eigene Vater war und das sich erstmal brutal anhörte. Und offensichtlich hatte Jesus auch zwischen geistlich toten und geistlich lebenden Menschen unterschieden. Ja, für ihn war ganz klar, dass es eine geistliche Realität gibt. Die hatte er immer vor Augen. Und deshalb schrieb zum Beispiel auch Paulus 3 Jahrzehnte später an die Gemeinde in Ephesus im Epheser 2:1-3 folgende Worte. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Also Paulus hatte diese geistige Realität auch ganz klar vor Augen. Und wir wissen, welche unsichtbaren Mächte er hier meinte, ja, und auch welchen Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die sich nicht nach Gottes Maßstäben richten, sondern nach den Maßstäben dieser Welt. Auch wir haben früher so gelebt. Auch wir waren früher geistig gesehen tot. Aber Gott hat uns in seiner Liebe und Barmherzigkeit wieder lebendig gemacht. Ja? Mit Jesus hat er uns lebendig gemacht. Und er hat auch uns den Auftrag gegeben, das Reich Gottes zu verkünden und seinem Sohn nachzufolgen. Und auf diesem Weg verändert uns Gott. Ja? Er verändert uns in diesem Prozess. Und diesen Prozess hat auch Petrus zum Beispiel sehr schön beschrieben. Im 2. Petrus 1, 5 bis 8 steht: Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zu Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Und zu Erkenntnis Selbstbeherrschung. Und zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zu Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Also wir sehen hier, wie dieser Prozess der Erneuerung beschrieben wird und wie er aussieht. Und dieser Prozess führt dazu, dass wir unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernen und ein Leben führen, das sehr fruchtbar ist. Und deshalb wollen wir natürlich auch, dass unsere Freunde Jesus immer besser kennenlernen und dieses fruchtbare Leben leben können. Ja, und deshalb lesen wir auch mit unseren Freunden die Bibel. Ich lese zurzeit mit einem Freund die Bibel. Das ist der Richard, das ist ein Teen. Den habe ich letztes Jahr im Teencamp kennengelernt und der war auch dieses Jahr wieder dabei. Und er hat mich dann irgendwann einfach angesprochen und mich gefragt, ob ich mit ihm die Bibel lesen würde. Was sehr besonders ist, was sehr selten vorkommt, was aber auch sein Herz zeigt. Ja, seit einigen Wochen lesen wir in der Bibel. Wir treffen uns einmal die Woche. Am vergangenen Montag haben wir uns auch wieder getroffen und der Karl war dabei und auch der Joey. Davor die Wochen war auch Contor dabei. Und wir haben über den Charakter von Jesus gelesen. Und ich habe die Bibelstellen schon oft gelesen und dennoch ist es jedes Mal wieder so inspirierend, einfach darüber zu lesen, wie Jesus so war. Hier seht ihr auch einige der Bibelstellen, die wir gelesen haben und die uns zeigen, dass Jesus ein Mann ohne Vorurteile war. Ja, und dass er immer für andere da war. Jesus war ein Mann klarer Worte, ein Mann der Tat. Ja, seine Worte und Taten stimmten überein. Jesus war kein Heuchler, er verabscheute die Heuchelei. Und gleichzeitig war er aber auch voller Gnade und Mitgefühl. Jesus war ein Mensch wie du und ich und kann uns deshalb auch sehr gut verstehen. Er war ein guter Hirte, der sogar bereit war, sein Leben für andere zu opfern. Und wenn man all diese Eigenschaften hier liest, dann kann schon der Eindruck entstehen, dass Jesus vollkommen war, oder? Aus all diesen Gründen hat Jesus auch heute noch eine sehr große Anziehungskraft auf die Menschen. Ja, deshalb wollen auch heute noch Menschen ihm nachfolgen, genauso wie damals. Und damit sind wir bei der dritten Begegnung. Und lesen weiter ab Vers 61. Wieder wird Jesus von jemandem angesprochen mit den Worten: Ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte: Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Der Mann davor hatte Jesus noch angeboten, ihm erst nach einer längeren, unbestimmten Zeit nachzufolgen. Und auch dieser Mann hier wollte Jesus nicht sofort nachfolgen, sondern erst noch seine Familie verabschieden. Und interessant, dass es hier schon wieder um die eigene Familie geht. Ja? Also ihr seht, welch großen Stellenwert die eigene Familie haben kann. Und so eine Verabschiedung hört sich auch erstmal sinnvoll an, oder? Aber Jesus akzeptierte selbst diese kurze Verabschiedung nicht und gab dem Mann dann das Beispiel eines Bauern, der sein Feld pflügt und seine Hand am Pflug hat. Ja? Und auch das finde ich total interessant. Warum hat Jesus dieses Beispiel gewählt? Ja? Warum hat er dieses Beispiel erwählt und was wollte er dem Mann damit sagen? Ich habe keine Ahnung davon, wie man ein Feld bearbeitet, aber ich wohne direkt neben einem großen Feld. Hier seht ihr auch ein Foto dieses Feldes, das direkt neben unserer Siedlung liegt und wo ich auch oft meine Gebetsspaziergänge mache und neulich auch mit Florian da war zum Beten. Und dieses Feld wird regelmäßig von einem Bauern bearbeitet, der mit seinem Traktor denn lange gerade Furchen durch die Erde zieht, die ihr auch sehen könnt und die man mit einem Traktor sicher auch gut hinbekommt. Und man kann dann übers Jahr sehr schön beobachten, wie sich das Feld verändert und wie alles aufblüht, ja, und im Sommer dann, ja, wunderschöne Dinge da, Pflanzen da entstehen und verschiedene Farben haben und so, und das ist einfach wunderschön. Vor 2000 Jahren gab es keine Traktoren, sondern man nutzte einen Pflug. Und das sah dann ungefähr so aus. Und der Bauer ließ dann den Pflug von seinen Ochsen ziehen, ja, und hatte dann beide Hände fest am Pflug. Und er pflügte dann das Feld, indem er sich auf ein Objekt in der Ferne fokussierte, zum Beispiel auf einen Baum, und dadurch gerade Furchen durch den Boden ziehen konnte. Warum ist das Pflügen bei einem Acker so wichtig? Es hat verschiedene Vorteile. Zum einen wird die Erde dadurch aufgelockert, ja, sodass die Luft besser eindringen kann und auch die Nährstoffe und das Wasser besser zirkulieren können, was dann wiederum dazu führt, dass die Pflanzen besser wachsen können. Außerdem werden dadurch auch Unkrautwurzeln und Schädlinge an die Oberfläche gebracht, was zusätzlich die Bodenqualität und die Bodenstruktur verbessert und somit auch den Pflanzenwuchs. Der Bauer pflügt dann seinen Acker, bevor er den Boden düngt und die Samen ausstreut. Was wäre zur damaligen Zeit passiert, wenn der Bauer beim Pflügen ständig zurückgeschaut hätte? Er hätte keine geraden Linien mehr ziehen können. Ja? Er hätte nicht alle Bereiche abgedeckt und somit auch nicht gut gepflügt. Und am Ende hätte er auch keine gute Ernte bekommen. Jesus wollte mit diesem Beispiel sagen, dass es unseren vollen Fokus braucht, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Und dass er unser Fixpunkt sein muss, ja? Damit wir gerade Wege gehen und keine krummen Wege. Und dass wir vor allem an ihm festhalten sollen, weil er derjenige ist, der uns zieht. Der tiefere Sinn liegt also darin, dass wir nicht in der Vergangenheit hängen bleiben dürfen, sondern uns voll und ganz auf die Nachfolge konzentrieren sollen, die vor uns liegt. Es geht ja also um Entschlossenheit und Hingabe ohne Ablenkungen, weil unsere Nachfolge eine klare Ausrichtung erfordert. Außerdem sind auch unsere Herzen wie so ein Boden, der immer wieder aufgelockert werden muss. Ja, damit das Wort Gottes tief in unser Herz eindringen kann und Frucht hervorbringt. Und auch darüber hat Jesus in Matthäus 13 geredet. Die Nachfolge erfordert die eigene Bereitschaft, sich verändern zu wollen. Alles gut, ja? Die Nachfolge erfordert die eigene Bereitschaft, sich verändern zu wollen. Und das verändert das eigene Herz und führt zu einem fruchtbaren Leben. Da gibt mir der Hund auch recht. Das Zurückschauen wird oft als ein Symbol fürs Festhalten an der Vergangenheit gesehen. Und das kann oft auch sehr entmutigend sein, weil nicht so bleibt, wie es mal war. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, blicke nicht zurück. Es sei denn, du willst sehen, wie weit du schon gekommen bist. Wenn man zu sehr an alten Dingen festhält, verpasst man die Möglichkeiten, die vor einem liegen. Und in der Nachfolge bedeutet das, dass man bereit ist, Neues anzunehmen und positive Entwicklungen zuzulassen. Wenn du nach vorn blickst, wenn du in die Zukunft blickst, wenn du in die Weite schaust, was siehst du? Was seht ihr als Bibelkreis? Was sehen wir als Gemeinde? Sehen wir einfach nur ein leeres Feld, das man noch bearbeiten müsste? Sehen wir einfach nur so viele Bedürfnisse, die noch gestillt werden müssen? Oder sehen wir eine blühende Ernte, die vor uns liegt und zu der wir alle beitragen können? Das hier sind drei Fotos von unserem Feld zu verschiedenen Jahreszeiten. Und ich bin mir sicher, dass Jesus bewusst solche Beispiele verwendet hat für das Reich Gottes, weil er seinen Zuhörern eine Vision geben wollte. Mal hat er von einer großen Ernte geredet, für die es aber zu wenige Arbeiter gibt. Mal von einem Seemann, der seine Samen ausstreute auf verschiedene Böden. Mal von einem Weinstock, dessen Reben Früchte tragen. Mal von einem fruchtbaren Baum. Und hier hat er von jemandem geredet, der sein Feld pflügt. Also er hat oft Beispiele aus der Landwirtschaft verwendet und manchmal oder wahrscheinlich sogar immer auch sich selbst mit in diese Beispiele eingebaut. Er hat bestimmte Dinge vorausgesagt. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Jesus ist dann auf seiner Reise nach Jerusalem auch irgendwann dort angekommen. Und wir alle wissen, was da auf ihn gewartet hat. Beste Freunde haben ihn zum Teil verlassen, zum Teil geleugnet, ihn zu kennen. Einer von ihnen hat ihn sogar verraten. Und Jesus wurde dann verhaftet, verhört, verhöhnt, angespuckt, ausgepeitscht und schrecklich hingerichtet. Er ist dann unter Höllenqualen am Kreuz gestorben. Und wir wissen auch, warum er das alles auf sich genommen hat. Denn auch das hatte er seinen Jüngern vorher schon angekündigt gehabt. Im Johannes 12, 24 hatte er zu seinen Jüngern gesagt, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wir wissen, was Jesus mit diesem Weizenkorn sagen wollte. Ne? Wir wissen, wer dieses Weizenkorn ist, das hier in die Erde gefallen ist und gestorben ist. Er meinte sich selbst, er hat seinen eigenen Tod angekündigt. Und dieser Tod würde viel Frucht bringen, hat er versprochen. Und zu dieser Frucht gehören auch wir alle. Wir haben unser altes Leben aufgegeben und dürfen nun dank Jesus auf die Ewigkeit hoffen. Und daran kannst du jetzt im Abendmahl denken, während ein Lied läuft, das mich persönlich sehr bewegt, das ich fürs Abendmahl ausgesucht habe, das aus dem Film Tree of Life stammt, ja, ist, übersetzt Baum des Lebens. Und es ist ein gefühlvoller Chorgesang mit dem Titel Funeral Canticle, zu Deutsch Trauergesang. Und dieses Lied wurde sicher zur Ehre von Jesus gesungen. Und während du jetzt das Abendmahl zu dir nimmst, kannst du darüber nachdenken, welche Frucht der Tod von Jesus bereits in deinem Leben hervorgebracht hat und welche Frucht du dir noch wünschst, in der Zukunft noch kommen soll. So viel zum Thema Metanoia von mir. Gott sei die Ehre. Amen.